Meine Damen und Herren, wir setzen jetzt fort. Wir werden das heute am Nachmittag und hinfort auch immer so halten, dass wir die beiden Vorträge aus einer Sektion direkt nacheinander hören und sie dann hinterher gemeinsam diskutieren, sodass wir dann hier vorne auch eine kleine Runde haben. Das hat sich in vielerlei Hinsicht bewährt. Meine Aufgabe ist es dann jetzt, Ihnen wieder gewohnt kurz Sigrid Nieberle vorzustellen. Sie ist nicht mehr, wie im Programm angekündigt, in Erlangen-Fürth, sondern hat gerade eben einen Ruf angenommen an die TU Dortmund, wo sie Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft ist. Wir gratulieren. Und neben dieser Qualifikation hat sie gewissermaßen umgekehrt wie Frau Kolisch auch einen theater- und musikwissenschaftlichen Hintergrund, sodass sich das ganz gut ergänzt. Die Arbeitsschwerpunkte sind Gegenwartsliteratur, Intermedialität, Gender. Dazu hat sie eine Einführung verfasst, 2013 zu Film und Literatur sehr viel gearbeitet. Dazu auch ein Buch von 2008. Sie finden das in Ihrem Folder. Und insbesondere gibt es jetzt also nicht nur diese ganz frische Berufung, sondern auch ein Buch, das, so wie ich das sehe, noch im Druck ist, mit dem schönen Titel Unlaute, Noise und Geräusch im 20. Jahrhundert, herausgegeben zusammen mit Silvia Miskowitzki. Darauf sind wir sehr gespannt. Der Titel Ihres Vortrags heute geht irgendwie zwischen das Geräusch und den Gesang, nämlich Geräusch im Bel Canto. Bitte begrüßen Sie Sigrid Nieberle.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für diese freundliche Einführung von Herrn Weidner und ich danke natürlich dem ZFL und Sigrid Weigel für die freundliche Einladung hierher, der ich herzlich gern gefolgt bin. Wir starten gleich mit einem visuellen Eindruck einer Stimmnotation. Der ist nur kurz und dann hören wir auch in ein ganz kurzes Beispiel rein.
I've seen so many singers fall down in that repertory, and also Handel, which is the Handel contralto, which is the same problem. Mm-hmm. It's getting in and out of the break of the chest voice and the middle voice.
Just that one figure that goes, ah, or ah, that's
a murderous. Das war das Stichwort für mich, warum ich Ihnen diese Alltagssituation kurz zeigen wollte, die aber doch eigentlich schon das ganze Thema des Vortrags auch anschaulich macht. Die Geschichte des Bel Canto kann als eine Geschichte der Normalisierung erzählt werden. Als Ziel und Effekt seiner Normalisierung bringt der Bel Canto allerdings wiederum einen Ausnahmezustand hervor. Wenn es überhaupt möglich wäre, vom Gesang als Zustand zu sprechen, das ist allerdings weder ästhetisch performativ noch stimmphysiologisch zu rechtfertigen, aber wenn es sich also beim Bel Canto um einen stimmlichen Ausnahmezustand handeln könnte, dann um einen spannungsgeladenen, normalisierten Ausnahmezustand. Also Bel Canto als ein kontrollierter Exzess der Gesangsstimme. Und inwiefern sich die Geräusche nun innerhalb dieses Konzepts denken ließen, wäre also das Thema, das sich hinter dieser kurzen Titelphrase verbirgt. Die Kunst des Bel Canto zehrt von einer barocken Ästhetik und Poetik des Wunderbaren, einer Poetica della Meraviglia, die auf die Ausnahme, also das Novum, in einer automatisierten Produktions- und Rezeptionsumgebung setzt. Was die einen am Bel Canto als geistloses Virtuosentum denunzierten, weil gerade die Anmutung der endlosen Wiederholung das Exzeptionelle generiert, gilt den anderen aber mittlerweile als größtes metareflexives Potenzial. Gerade mittels der hochgradigen Autoreferenzialität, also im Sinne von Gesang über Gesang, kann der Bel Canto, so Karl Ludwig Pfeiffer, seinen Ausnahmestatus im Feld der Künste behaupten. Es ist hier weder Zeit noch Ort, über die nähere historische Bestimmung des Bel Canto zu diskutieren. Weder lässt sich der Beginn dieser Art zu singen genau mit dem Anfang oder der Mitte des 17. Jahrhunderts festlegen, noch kann man ja von einem exakten Ende dieser Gesangskunst sprechen. Ganz im Gegenteil, die Tradition der Bel Canto-Lehre und die Renaissance des entsprechenden Opernrepertoires in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hält ihn recht vital. Die Kultivation der sogenannten historischen Aufführungspraxis hat dazu ihr Gutteil beigetragen. Zweifellos entstand aber bereits im Laufe des 18. Jahrhunderts das Gros des Bel Canto-Repertoires. Auch die frühe Theoretisierung sowie die Aufführungsbedingungen können für die Zeiten der Barockoper am ehesten, also mit dieser sogenannten Blütezeit des Bel Canto, überschrieben werden. Das Ende des Bel Canto wird häufig mit der Etablierung einer neuen Opernästhetik überblendet, die dann eine veränderte Gesangstechnik erforderte, zum Beispiel mit dem Verismo, mit seinen Stimmausbrüchen, seinem Schreien, Heulen, Schluchzen oder mit dem noch späteren Sprechgesang, zum Beispiel in der Konversationsoper. Anstatt eine Überbietungslogik nun der Gesangsästhetik zu bedienen und damit das Modell nahezu vollständiger Ablösung zu reklamieren, würde ich natürlich vorschlagen, auch für den Bel Canto von einer mediengeschichtlich kumulativen Konstellation zu sprechen. Die Technik ging ja nicht verloren, aber sie ordnete sich mit der Zeit neben andere stimmtechnische Verfahren ein, wurde ergänzt, kontrastiert, transformiert. Und welcher Ort nun dem Geräusch in dieser Entwicklung zukommt, ist eine Frage, der ich jetzt ansatzweise nachgehen möchte. Mit diesen Bemerkungen wollte ich natürlich zunächst auch betonen, dass ich im Folgenden nicht über den Operngesang im Allgemeinen spreche, wie dies in anderen Beiträgen zur Mediologie der Gesangsstimme häufiger der Fall ist, weil Canto ist nicht identisch mit dem sogenannten klassischen Gesang oder Operngesang, aber er ist natürlich eine besonders prominente Form, eine besonders prägende Form, sondern er ist eben auch eine Technik für ein spezifisches Repertoire, die im europäischen Kulturraum der Neuzeit entwickelt wurde. In einem Eingangsbeispiel werde ich das jetzt nochmals verdeutlichen. Edita Grobarowa als Spezialistin des Bel Canto spricht zunächst über ihr spätes Rollendebüt in Gaetano Donizettis Lucrezia Borgia von 2009. Sie skizziert gleichsam mit ihrer Gesangsstimme die Dramaturgie der Figur, lagert semantischen und narrativen Ballast an, indem sie den Affekt der Verzweiflung an diese Figur sozusagen anbindet. Vor allem schiebt sich in diesem Beispiel immer deutlicher der hörbare Atem der Sängerin in den Vordergrund. Einatmung und Überdruck bei der Ausatmung sind deutlich vernehmbar. Dann blendet die Tonregie über zur Aufnahme dieser Arie in einer konzertanten Aufführung 2009. Und vielleicht könnte man noch erwähnen, weil das wirklich was Besonderes ist, dass Edita Grobarowa bei diesem Rollendebüt 62 Jahre alt ist.
Das ist alles, ja, das ist, wenn Sie alleine sind in Ihrem Zimmerchen und nachdenken, vielleicht Probleme, die Sie nicht wissen, wie Sie lösen, was machen Sie? Ja, zittern auch innerlich, was mache ich? Sogno dolce getto, sol di gioia e di letto. Na, 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 piace. Und dann kommt irgendeine Ekstase, ein Ausbruch. Ja, das ist schon Anfang von Ende.
das sollte genügen, einfach nur um diesen Eindruck zu kriegen, was passiert, wenn man mit einer Gesangsstimme sozusagen skizziert und wenn man es dann ausmalt. Wir hörten zunächst also einen gesungenen und gesprochenen Diskurs über eine Belcanto-Arie, bevor sich dann solcher Kunstgesang ereignet. Das von der Sängerin erläuterte Interpretament des Gefühlsausbruchs dieser Figur tritt zurück und das Ereignis Stimme kann stattfinden. Anders gesagt, die Erläuterung ist voll von stimmeigenen Geräuschen, also der Atmung, der Sprechgeräusche, wohingegen der Belcanto-Gesang dieses Rauschen dann erfolgreich zu eliminieren sucht. Bekanntlich sind auch apparative Formen des Rauschens kein Hindernis für eine Belcanto-Stimme. Selbst auf den frühen, qualitativ schlechten Phonographenaufnahmen der Belcanto-Tenöre wie Anselmi, Caruso oder Gigli setzen sich die Gesangsstimmen durch. Sie dominieren die Soundscape, indem sie die spezifischen Formanten der Belcanto-Stimme nutzen. Geräusche werden zur wahrnehmbaren Kontrastfolie des Gesangs. Zugleich wurden nur wenig später im Kontext des Futurismus dann das Knistern, Knattern, Rauschen, also etwa 1916 mit Luigi Russolos L'arte dei rumori, als kalkulierte Provokation in die Kunst der Komposition integriert. Geräusche lassen sich aus unterschiedlicher Perspektive diskutieren. In der Akustik gilt seit Hermann Helmholtz' Lehre von den Tonempfindungen 1863 das Geräusch als eine nicht-periodische Schwingung, die sich von Klängen hinsichtlich dieser Periodizität messbar unterscheiden lässt. Dort heißt es, die Empfindung eines Klanges wird durch schnelle periodische Bewegungen der tönenden Körper hervorgebracht, die eines Geräusches durch nicht-periodische Bewegungen. Man könnte auch sagen, das Zitat endete, dass Geräusche ein chaotisches Muster der Schallwellen aufweisen, indem sie nicht-periodische Schallwellen und ein komplettes Obertonspektrum erzeugen. Klänge hingegen lassen sich mit periodischen Schallwellen darstellen. Selbst wenn also mehrere Klänge mit mehreren Schallwellen zur gleichen Zeit auftreten, was sie immer tun, so entsteht aber in dieser Situation von Überlagerung eben womöglich Lärm, aber noch gar kein Geräusch. Obwohl wir eigentlich Lärm natürlich mit Geräuschen eher assoziieren als mit Klängen. Diese Verhältnisse sind nicht ganz einfach. Ein Geräusch hat ein unharmonisches Spektrum von Obertönen, die gleichzeitig erschallen. Und das erzeugt also eine gewisse Reizüberfrachtung, die wir dann nicht sortiert bekommen, könnte man salopp sagen. Also diese reizüberfrachtende Struktur des Simultanen geht einher mit der Nichtperiodizität sukzessiver Wellenstrukturen. Töne hingegen bestehen gar nicht aus einem einzelnen Ton natürlich. Der ließe sich überhaupt nur synthetisch mit einem sogenannten Frequenzgenerator erzeugen, mit dem sogenannten Sinuston. Da haben wir also einen Ton, der eine einzige Welle produziert. Ansonsten sind auch Töne, vor allem gesungene Töne, immer Klänge, die ein harmonisches Obertonspektrum aufweisen und sukzessive Strukturen wiederkehrender Wellenmuster aufweisen. Es herrscht also im Vergleich mit dem Geräusch eine geringere Multiplizität von Frequenzen vor. Das heißt, beim Klang ist eigentlich für uns weniger zu tun in der Rezeption. Singt also ein Mensch einen einzelnen Ton, erzeugt er akustisch gesehen einen Klang mit verschiedenen Tonfrequenzen. Hingegen zählen stimmlose Konsonanten zu den Geräuschen mit einer chaotischen Wellenstruktur, also bei einem S im Unterschied zum S oder einem P im Unterschied zum P oder einem H im Unterschied zum H, erzeugt ein Sänger oder eine Sängerin Geräusche und keine Töne. Der Klang der Stimme setzt bei bestimmten frikativen und plosiven Lauten genau genommen aus. Und damit spielen viele Einsatzformen der Stimme in der neuen Musik. Eine davon ist der gleichzeitige Einsatz der Taschenfalten und der Stimmlippen bei den sogenannten Mehrfachklängen. Oben in der Installation, wo man diese Laryngoskopie sieht, da können Sie die Taschenfalten sehen, die sind also über der Glottis, und was wir jetzt da hören, funktioniert so, dass eben die Taschenfalten zusammengepresst werden, was man üblicherweise nicht mit dem Zwerchfell macht, sondern mit den Bauchmuskeln. Mehrfachklänge, Multiphonics, entstehen im virtuosen Umgang mit einzelnen Muskelfäserchen und sonstigen mitschwingenden Teilen im Kehlrachenraum. Mit Spannen und Pressen und gestautem Druck an der Glottis werden mehrstimmige Klänge hörbar gemacht. Dem Anspruch auf Schönklang werden diese mehr den Geräuschen zuzuordnenden Töne selbstverständlich nicht gerecht. Also wir hören ein Beispiel aus dem Standardwerk zu diesem Stimmeinsatz.
Seite 44, Beispiel 16, Mehrfachklänge, Multiphonics.
Problem ist ja die Notation, ne? Dass man eine Komposition vorfindet, diese Notation nicht lesen kann und dann dankbar ist, wenn Frau Auerbacher-Liska schon mal eingespielt hat, was man dann bitte schön tun soll. Tatsächlich entsteht also durch das beschriebene Spannen und Pressen sowie der Erhöhung des subglottalen Drucks der Eindruck von Geräuschen, der dem Belcanto nicht nur im ästhetischen Anspruch, sondern natürlich auch in technischer Hinsicht diametral entgegensteht. Wir sozusagen können uns dann natürlich darüber amüsieren, aber wir denken zu wissen, dass wir Belcanto-Repertoire, wie es notiert ist, auch wüssten, wie wir das singen sollten. Auch da wäre so eine CD mit 44 Beispielen manchmal ganz schön. Also interessant an dieser Form des ästhetisierten Stimmeinsatzes ist das Phänomen der Multiplizität, dass neuere Ansätze der Sound Studies eben auch für Stille, Klang oder Lärm zu modellieren versuchen. Es scheint nicht leicht zu entscheiden, wie Liska selbst vorsichtig formuliert, ob es sich noch um Töne oder um Geräusche oder zutreffender um eine Mischung aus Geräuschen und Klängen handelt. Mit akustischen Erklärungsansätzen ist hier nicht viel gewonnen. Ergiebiger ist bei der Erfassung komplexer auditiver Wahrnehmung physikalische, perzeptive und konzeptionelle Ebenen ineinandergreifen zu lassen. Wenn Brandon Labelle die Subjektivität des Lärms unter drei Gesichtspunkten beschreibt, nämlich multiple Akustik, unerwartete Ergänzung der Multiplizität und Veränderung der Narrative, dann ist der Belcanto am anderen Ende des rezeptiven Kontinuums zu verorten. Die auditive Aufmerksamkeit fokussiert sich auf die Klänge und ihre infrastrukturelle Multiplizität, die eben nicht gestört oder ergänzt werden soll, sondern vielmehr die Erwartbarkeit der Narrative bedient und gerade nicht deren Veränderung bewirkt. Unsagbare oder nicht artikulierbare, nicht beschreibbare Schönheit des Gesangs, die den Mythos perpetuiert, Generierung endloser Adjektivschlangen, wie uns Roland Barthes gelehrt hat, und selbsterklärende Überzeugungskraft im Ereignis der stimmlichen Performance. Die Periodizität der Rede über den Belcanto könnte schon fast mit der Regelmäßigkeit seiner körperlosen, akustischen Wellenqualität in Beziehung gesetzt werden. Henri Bergson hat in L'Evolution Créatrice auf die zwingende Dauer einer schönen Melodie hingewiesen. Weil im Akt der Rezeption das Konzept der Zeit nicht mehr linear und teilbar erscheint, sondern eben auf Dauer angelegt ist, wird qualitative Multiplizität erlebbar. Eine Belcanto-Kantilene ist eine zwingende, andauernde, multiple Ereignishaftigkeit menschlichen Gesangs. Damit unterscheidet sie sich von den eben gehörten Multiphonics, deren vielschichtige Linearität zugleich die kleinteilige Anordnung in der Zeit vermittelt. Sie kann jederzeit als abzubrechende Abfolge von Klanggeräuschen gedacht werden. Und manche wünschen sich das ja dann auch sogar. Aber wie lässt der Belcanto seine Kantilenen und Koloraturen als Ereignisse in der multiple erlebbaren Dauer eigentlich entstehen? Wie wird der Eindruck geräuschdominierter Linearität und Teilbarkeit mehr als in jeder anderen Gesangstechnik vermieden? Die Fähigkeit zu sprechen und zu singen ist ja per se eine Ausnahmesituation, die mithilfe zweier organischer Systeme bewerkstelligt wird und hergestellt wird, die dafür weder angelegt sind, noch die dazu gemacht sind, überhaupt miteinander zu kooperieren, nämlich zu atmen und zu schlucken. Also diese beiden Dinge zu tun, zu atmen und zu schlucken, schließen sich erfahrungsgemäß einander aus. Dieser Schutzmechanismus wird während des Singens außer Kraft gesetzt, um den sängerischen Bewegungsablauf zu koordinieren. Die erweiterte Atmung eröffnet den Kehlraum und setzt einen weiteren Schutzmechanismus außer Kraft, indem nämlich der Kehldeckel weit öffnet. Es geht also mitnichten, und zwar auch weiter als beim Sprechen jetzt natürlich, es geht also mitnichten um eine bloße kulturell überformte Dehnung der Stimmbänder oder der Stimmlippen, genauer wie einige Medienwissenschaftler behaupten wollen, sondern es geht ja um viel mehr. Und ein kleiner Eindruck vermittelt vielleicht diese animierte Darstellung. Das war zu viel. Und da sieht man jetzt einfach mal sozusagen die Zwerchfellentsprechungen im Körper. Davon haben wir vier von diesen Fellstrukturen, mit denen wir atmen. Und man sieht auch, dass die Atmung dann eben tatsächlich eine ganz körperliche Aktivität ist. Lamperti hat dazu schon Ende des 19. Jahrhunderts als einer der letzten in so einer Belcanto-Lehrer-Reihe aufgeschrieben: The air drawn in, so to speak, in the form of a globular mass, is now to be very gently and gradually expelled. The Italian expression filar il tuono, to spin out the tone, most aptly characterizes the required mode of expiration, which must proceed as naturally and unconstrainedly as the preceding inspiration. As long as it causes the pupil to feel any exertion, it has not acquired he has not acquired the right method. Das gesangliche Ideal des Bel Canto setzt die höchste Ausdifferenzierung des Vokaltrakts voraus, indem Phonation in der Larynx und die Artikulation im Vokaltrakt konzeptionell, also nicht physiologisch, es geht ja nicht, sondern wirklich konzeptionell voneinander entkoppelt werden. Der Bel Canto bevorzugt in der Ausbildungs- und Aufwärmphase Vokalisen, die die Artikulation auf ein Minimum reduzieren. Erst wenn die Vokale auf einer ungehindert strömenden Luftsäule entstehen, was die perfekte automatisierte Balance zwischen Einatmung und Ausatmung voraussetzt, um nämlich diesen Druck auf die Stimmlippen und die Taschenfalten zu tarieren, dann könnten Konsonanten aufgesetzt werden. Wird zu viel Anspannung des Zwerchfells, macht nämlich Unterdruck unterhalb der Glottis oder der antagonistischen Bauchmuskeln, Multifonix, erzeugt Überdruck auf die Taschenfalten, dann schließt sich die Kehle tendenziell. Es ist im Extremfall eine Geräuschfolge, wie er eben in dem Beispiel zu hören war. Je ungehinderter die Ausatmung erfolgen kann, desto weniger chaotische Verwirbelungen im Resonanzraum. Es entstehen im resonierenden Vokaltrakt die Klänge und behindern nicht die Entfaltung dieser Klänge. Das Ideal des Bel Canto, und das ist aus dem überlieferten Repertoire des 17. und 18. Jahrhunderts bekannt, rückt die menschliche Stimme in die Nähe der instrumentalen Funktionsweise. In zahlreichen Arien konvergieren, konkurrieren, konzertieren ja die Gesangsstimmen häufig mit einem obligaten Blasinstrument, vorzugsweise mit Holzbläsern, aber auch mal mit Streichern oder Blechbläsern. Nächstes Beispiel zeigt, wie wir uns das vorzustellen haben. Entsprechend dieser Instrumentalisierung im wörtlichen und auch im übertragenen Sinn werden die Schülerinnen und Schüler positioniert, und zwar leicht und natürlich, aufrecht und ruhig mit hängenden Schultern, das rechte Bein ein wenig ausgestellt, der Blick geradeaus und wie auf ein Bild schauend, schreibt Lamperti seinen Bel Canto-Figuren vor. Und das ist jetzt War das schon zu sehen, dass sie gesungen hat? Weil ich habe natürlich nichts gehört. Als ein gutes Beispiel für diese Körperinszenierung dient diese frühe Fernsehaufnahme wiederum mit Edita Gruborowa hier 1971 nach ihrem Zauberflötendebüt in der Wiener Staatsoper mit einer Studiodarbietung für den ORF. Wie an Pose und Vokaltrakt, vielleicht geht es ja nochmal, ja. Zu sehen ist, könnte Gruborowa als Musterschülerin Lampertis durchgehen, rechtes Bein vorne, Arme hängend, Mimik unbeteiligt. Interessant ist die Manipulation der Zunge, und die ist natürlich so nicht erlaubt, ja, die also Gruborowa beim Spitzenton bei diesem berühmten dreigestrichenen F der Königin der Nacht versucht. Sie streckt sie heraus, um den Kehlraum für die Translation des Kehlkopfs zur Phonation noch weiter zu eröffnen. Die Sängerin erscheint hier als ein Instrument, ja, das sich auf die Produktion reiner Klänge konzentriert. Alles andere, der Text, der Ausdruck, die emotionale Dimension sind nebensächlich. Der äußerlich nahezu stillgestellte Körper tritt in ein angespanntes Verhältnis zur höchsten Flexibilität und Koordination der drei Dimensionen Atmung, Stimmeinsatz, Vokaltraktbeherrschung. Und ich will Ihnen das natürlich nicht vorenthalten, wie sich das dann auch anhört. Dass es überhaupt nicht so ist, dass sie sich ausgedacht hat, wie könnte man jetzt noch den Raum erweitern, sondern das funktioniert einfach so, dass der Kehlkopf bis zu einer bestimmten Tonhöhe, bis zum H2, also den Kehlkopf rotieren lässt, um diese Höhe zu erzeugen. Und ab H2 wird es kritisch, weil dann das können Männerstimmen gar nicht. Dann wird nämlich transformiert. Das heißt, der Schildknorpel schiebt sich nach vorne und die Zunge geht hier mit. Und das müsste sie eigentlich sozusagen unterbinden. Also sie müsste noch eine weitere Differenzierungsleistung bringen, nämlich Zunge drin halten oder locker lassen und Schildknorpel nach vorne rutschen lassen, was ja gut dann zu diesem Ergebnis führt. Man kann sich aber fragen, wozu eigentlich diese derartige Stillstellung des Körpers überhaupt nötig ist, weil so eine Performance, wie wir sie da gesehen haben, ist ja auch jetzt dramaturgisch überhaupt nicht überzeugend. Phonation während der Ausatmung erzeugt eine Stehwelle periodischer Klänge im Rachenraum. Also einfach immer nur von der Glottis bis zu den Lippen. Und je nach Form und Beschaffenheit des Vokaltraktes, der die Bedingungen für die Welle darstellt, bilden sich Timbre und Intensität einer Belcanto-Stimme aus. Extremes Legato in der Stimmführung, das Messer di voce, Portamenti und auch die Triller erhöhen die Periodizität der Schallwellen, also das, was ihr hören könnt, im Rachenraum. Geräusche entstehen, wenn der Luftstrom an bestimmten Stellen dann behindert wird, zum Beispiel durch intendiertes Manipulieren, wie bei diesen eben gehörten Multiphonics, also Taschenfalten, die Widerstand bieten, oder durch unbewusstes, unintendiertes Behindern des Luftstroms, was natürlich alle Anfänger machen. Verengung im extremen Fall, hörbare Geräusche mindern dann die Qualität des Gesangs, was es zu verhindern gilt, wie zum Beispiel Tosi in Agricolas Übersetzung erläutert. Tosi hat drei Fehlerquellen dann identifiziert. Er sagt, es gibt natürliche Fehler, die liegen einfach in der Physiologie schon begründet. Dann gibt es die zufälligen Fehler, zum Beispiel Nase bei dem Schnupfen oder durch den allzu häufigen Gebrauch des Schnupftabaks, weil sie dann verstopft ist, oder eben willkürlich angenommene Fehler. Sowas haben wir gerade gesehen mit dieser Zungenmanipulation, wenn man nämlich zum Beispiel die Zunge beim Singen auch ohne Not zurückzieht und krumm macht, dann wird nämlich das Zungenbein immer dicker und behindert auch diesen Luftstrom. Es gibt hier ein Beispiel von Luciano Pavarotti und er macht vor, wie also ein willkürlich angenommener Fehler sich anhört und wie man den ändern kann.
Ah, is a good sound, but this why is not elegant. If you do ah. That sounds simple. Take probably 10 years to make a sound like that.
Mit den 10 Jahren, das ist natürlich auch eine Zahl, die da immer genannt wird in diesem Zusammenhang, die ist natürlich auch sozusagen erfahrungsgestützt. Und wie kann man sich eigentlich jetzt diesen Einsatz von Geräuschen in diesem Setting des ungehinderten Atemstroms denken? Um den Energieeinsatz bei der Konsonantenbildung zu mindern und die Überartikulation abzustellen, schlägt Cornelius Reid gegen Ende des 20. Jahrhunderts vor, auf die in den bel canto Lehren des 19. Jahrhunderts üblichen Übungen mit stimmhaften Konsonanten, also wie ma und l, zu verzichten, also das einfach abzustellen. Die verlässliche Einstellung der Phonation würde durch diese Vokalkombinationen eher erschwert, als dass sie die Stimmbildung beförderten. Wenn man aber in die Belcanto-Lehren reinguckt, haben sie immer ein La oder ein Ma oder ein Nu oder ein Wie. Eine solche stimmhafte Konsonantenbildung bedarf der Schluckmuskulatur und verengt damit eben den Rachenraum mit der idealiter ungehinderten Stehwelle der Phonation. Stimmlose Konsonanten hingegen, akustisch gesehen also hochfrequente Geräusche, befördern die Stimmperfektion. Das ist die These von Reid. Tonerzeugende Vokale werden auf diese Weise von artikulatorischen Konsonanten konsequent getrennt. Der Merksatz der funktionalen Stimmentwicklung, die sich dem Erbe des Bel Canto auch verdankt und eben stark verpflichtet ist, lautet: In der Beziehung zum Gesang sollten alle Konsonanten als stimmlose Konsonanten behandelt werden. Cornelius Reid kommt zu dem folgenden Schluss: Bei einer korrekten Gesangstechnik sind Ton- und Artikulationsbildung unterschiedliche Vorgänge, die dennoch als Verbindung in einer sich gegenseitig ergänzenden Beziehung verwendet werden müssen. Wie genau, schreibt er leider nicht. An dieser relativ unbestimmten Stelle also werden dann doch wieder die Geräusche in Form dieser stimmlosen Konsonanten produktiv nun gewendet und in das zeitgenössische Erbe des Bel Canto integriert. Die reine Lehre der Vokalbildung nähert sich der theoretischen und auch der praktischen Aufwertung des Geräusches in der neuen Musik und in der Performancekunst. Galten Geräusche vormals als deutliche Signale der Störung, wie eine einschlägige Publikation titelt, so dienen sie nun als Mittel und Methode der stimmphysiologischen Harmonisierung. Also es geht nicht um die Ästhetisierung, dass wir Geräusche jetzt plötzlich schön finden sollen, sondern es geht um den stimmphysiologischen Nutzen. Dieser Harmonisierung körperlicher und insbesondere stimmlicher Funktionen, die für die Balance der Ein- und Ausatmung sowie in der Phonation und Artikulation wichtig ist, stand oftmals die Rhetorik physiologischer Ausnahmezustände dann entgegen. So verdanken wir Manuel Garcia, dem berühmten Sänger und Pädagogen des 19. Jahrhunderts, nicht nur die ersten Experimente mit dem Laryngoskop. Ebenfalls auf Garcia gehen zum Beispiel die Vorstellung von den Druckverhältnissen während des Singens unterhalb der Glottis zurück. Tosi Agricola beschreiben zwar bereits die, Zitat, Gewalt, die mit jenen natürlichen Druckverhältnissen einhergeht und die maßgeblichen Einfluss auf die Stimmen und Klangfarben nehmen. Garcia hingegen führt eine andere Begrifflichkeit ein, die ihrerseits eine auditive Dimension Dimension der Geräuscherzeugung impliziert, wenn er schreibt, it is by means of this power that the intensity of the sounds is obtained. The intensity of the sound can only depend on the quantity of air which goes to each sharp explosion. I say sharp explosion as an express condition. The glottis should close itself perfectly after every vibration. Also die These ist, unter der Glottis, bei jeder Vibration haben wir eine Explosion zu suchen. Diese Explosionen sind aber natürlich kaum als lautlose Ereignisse zu semantisieren. Wir können uns hier nicht lautlos vorstellen. Und somit installiert Garcia ein epistemisches Geräusch in seiner Rhetorik, das eher auf die Mittel des Verismo und seine klangliche Wucht der größeren Orchester verweist, als im Belcanto, den er eigentlich sehr geschätzt hat. Der frühe Belcanto entwickelt aber seinerseits eine Technik, die jegliche Geräuschdimension rhetorisch und mental insofern tilgt, als der Gesang nur mehr in der Geräusch- und reibungslosen Einatmungstendenz realisiert wird. Als eines der wirksamsten mentalen Konzepte des Belcanto muss das Inhalare la voce gelten. Darunter ist zu verstehen, dass Singen im weiten, entspannten Modus des Einatmens erfolgt, obwohl man ja während der Phonation ausatmen muss, unter aktiver Beteiligung jener Muskelgruppen am Kehlkopf, die den verengenden Schluckmechanismus antagonistisch außer Kraft setzen. Das Ausatmen als notwendige Voraussetzung für die Phonation wird nicht mehr vorrangig von den Sängern wahrgenommen. Es scheint ihnen, als trennen sie sich mit der Ausatmung nicht von ihrem Ton, sondern als behielten sie diesen Ton bei sich. Im Englischen ist diese Phrase dann drinking the tone, also man saugt sozusagen und hat so ein Gefühl, dass man den Ton wieder einsaugt und ihn nicht hergibt. Der vorher autonom operierende Steuerungsmechanismus der Schluck- und Atemmuskulatur werden im Laufe der Gesangsausbildung, diese beiden Mechanismen werden miteinander verkoppelt, obwohl sie sich eben eigentlich ausschließen. So wird also im Vergleich zu Laien und Nichtsängerinnen ein subjektiv empfundener Ausnahmezustand hinsichtlich der Atmung mit dem Inhalare la voce tatsächlich erreicht sein. Ich komme langsam zum Schluss mit folgender These. Atmung und Klangbildung trennen den Belcanto von seinem Publikum und die Geräuschartikulation, also mittels dieser stimmlosen Konsonanten, verbindet beide. Denn die Attraktivität des Belcanto stellt sich aus produzierender und aus rezipierender Perspektive jeweils recht unterschiedlich dar. Zuhörerinnen und Zuschauer atmen während des Gesangs vielleicht normal ein und aus, die Sängerinnen aber nicht. Sie bleiben mental in der Einatmungstendenz des Inhalare la voce. Das während des Atmens affizierte Publikum möchte vielleicht bewusst oder unbewusst die Phrasierung mitatmen beim Hören. Es wird ihnen aber nicht nur aufgrund der gesteigerten Respirationsvolumina der Sänger die Luft ausgehen, sondern es geht den Zuhörerinnen auch konzeptionell die Luft aus, wenn sie imaginativ mitphrasieren oder mitsingen. Sie klingen ja nicht mit. Wenn Celletti betont, dass die Attraktivität des Belcanto unter anderem auch in seiner Darbietung wunderbarer, irritierender, exotischer Stimmtimbres besteht, dann ist dieser These aus heutiger popkulturalisierter Sicht nur beizupflichten. Countertenöre und Mezzosoprane, Mezzokoloratursoprane oder Contralti ziehen das Opernpublikum mehr denn je in ihren Bann. Wenn die Exotik der Stimmvirtuosität darüber hinaus mittels akustischer Geräusche realisiert werden kann, dann wird hörbar, was als Konzept im Belcanto ohnehin immer praktiziert wird. Geräusch und Klang gehen eine im letzten Beispiel jetzt kulturelle Differenz transformierte und damit metaphorische Bindung ein. Also diese Differenz wird sozusagen auf eine andere Differenz transformiert, nämlich auf eine kulturell-ethnische Differenz. Das letzte Beispiel ist eine überaus erfolgreiche Popularisierung dieses Konzepts, nämlich die Sopranistin Phumeza Mijikisa. Sie mischt Geräusche aus ihrer Muttersprache, dem südafrikanischen Xhosa, mit ihrer am Bel Canto geschulten Gesangstechnik des lyrischen Soprans. Das Gebot der Reizsteigerung und der Stimmfarbe und des Stimmausdrucks bezieht nun das Geräusch kalkuliert mit ein.
Das ist meine Muttersprache, sie heißt Xhosa. Das ist ein Q. Wir haben drei Klicks, das C, und wir haben das X. Man kann solche Dinge sagen. Das ist nur ein Zungenbrecher, sagt sie. Phumeza Mijikisa ist die Stimme zweier Welten. Sie vereint afrikanische Lieder mit Opernarien.
Zurück zu meiner Frage am Anfang des Vortrags. Ist also Bel Canto der kontrollierte Exzess der Gesangsstimme? Ja. Womöglich mag es aus der Sicht von Nichtsängern oder Laiensängern exzessiv erscheinen, wenn sich die endlosen Fioriture aneinanderreihen, die sich eben mit langen, melismatischen, endlosen Atempassagen abwechseln. Wo der Ort des Geräusches zu vermuten ist, hängt von historischen Rhetoriken und mentalen Konzepten ab. Bei Garcia explodiert die Glottis und bei Cornelius Riet bewirkt der stimmlose Konsonant nur Gutes. Der eigentliche Exzess betrifft aber den mentalen Zustand während des Singens, denn im Ausnahmezustand sollte während des Bel Canto-Singens nur die Atmung sein. Das mentale Konzept des Inhalare la Voce provoziert einen paradoxen Effekt, der den Sänger und die Sängerin das Ausatmen während der Phonation vergessen lässt. Die normalisierte, also geräuschlose Mühelosigkeit, die überhaupt erst die Kunst des Bel Canto erlaubt, ist eine konzeptionell verankerte, paradoxe Intervention. Erst die mühsam erworbene Differenzierung des Stimmklangs vom Stimmgeräusch lässt die vitale Bel Canto-Stimme erklingen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.